Ich möchte in diesem Moment kurz beten. Jesus, danke. Wir singen diese Lieder, aber dass dahinter der ganze Himmel brennt von Liebe für die Verlorenen. Dass der ganze Himmel in Bewegung ist, schon über 2000 Jahren für die Verlorenen. Dass der Himmel gebrannt hat für uns und es tut. Ist uns gar nicht bewusst. Jesus, danke, dass wir dir nicht egal sind, dass du uns nicht abgeschoben hast, abgehakt und einfach eine neue Schöpfung geschaffen hast, sondern dass du gesagt hast, und genau mit diesen Menschen will ich im Himmel eine Ewigkeit verbringen. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, den du schon gefunden hast. Jeder Einzelne, der hier in diesem Saal ist, der mit uns die Ewigkeit verbringt und mit dir. Und ich bitte, dass jeder, der noch nicht klar ist, dass er in Ewigkeit bei dir sein wird, dass es klar macht in diesen Tagen, damit wir in Ewigkeit feiern. Amen. Ja, hallo erstmal. Ich heiße also Stefan Lepp und ich bin total begeistert, immer wieder hierher zu kommen. Ich habe gemerkt, dieses Jahr sind etliche neue da. Wer ist denn zum ersten Mal auf der JK? Okay, gut, dann muss ich mir auch mal vorstellen. Ich bin meistens immer einen Tag da auf der JK und dann machen wir einen Missionseinsatz am Nachmittag. Ich komme aber gar nicht so weit von hier. Ich komme von Weingarten bei Karlsruhe und da haben wir ein Zentrum für Gebet und Jüngerschaft aufgebaut. Das heißt, wir haben eine halbjährige Jüngerschaftsschule für alle, die mit der Schule fertig sind oder mit der Ausbildung und ein halbes Jahr ihr Leben so richtig ausrichten wollen, um mit Jesus durch das Leben zu gehen in Kraft, in Vollmacht und Autorität. Denn weißt du, wenn ein Kapitän übers Meer fährt mit seinem Schiff, um abends den Kurs zu richten, dann hat er was falsch gemacht. Er muss es morgens machen. Und so möchte ich gerade euch ermutigen, bevor ihr so richtig durchstartet ins Leben, und da kommen noch ein paar Jahre, richtet euren Kurs mit Jesus, dass ihr wisst, wo ihr ankommen wollt. Und dass er dann auch ankommt. Deswegen machen wir so ein halbjähriges Programm. Die Life Academy kann man sich übrigens draußen am Stand einfach so einen Flyer nehmen. Wenn du mal sowas machen möchtest nach der Schule oder gerade fertig bist, dann komm doch dazu. Von letztem Jahr ist eine jetzt bei uns auf der Schule und total dankbar, dass sie das miterleben darf. Aber an dieser Stelle möchte ich gleich mal nochmal sagen, Freunde, vor allem geht auf die Lahö. Also die Lahö ist der Hammer und das sage ich wirklich mit tiefer Überzeugung, das sage ich nicht überall. Aber ich komme selber hier auch in Gottesdienst, wenn ich gerade nicht selber Gottesdienst halte. Also die Lahö ist genial. Warum? Was du säst, das erntest du. Ja, in der Grundschule, da haben wir so Kresse gesät, ne? Und tatsächlich, da kam Kresse raus. Haben wir das abgeschnitten und aus dem Butterbrot und haben das probiert, also es hat funktioniert. Später haben wir so ein anderes Gewächs, es war, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das sieht so aus wie Brennnessel, bunte Brennnessel. Wie heißen die Dinger wieder? Die wachsen wie Unkraut, wahrscheinlich ist es ein Unkraut. Ja, aber das haben wir immer in der Grundschule, haben wir da so Zeugs gepflanzt und das kam dann auch. Freunde, was gesät wird, das wird auch wachsen und Frucht bringen in deinem Leben. Deswegen lass Gutes in dein Leben säen und das, dazu ist die JK und die ganzen anderen Programme hier auf der Lahö. Aber so versuchen wir es eben auch bei uns in der Mühle Weingarten. Ist übrigens eine alte Getreidemühle. Wir haben verschiedene andere Camps, aber ein Camp möchte ich euch besonders ans Herz legen. Das ist ein jugendmissionarischer Einsatz und den darf ich hier schon bewerben. Da war noch Fritold Vogel, wer den noch kennt, da und hat hier gesprochen. Also unglaublich und ich freue mich, dass wir das immer noch tun können. On Fire ist ein jugendmissionarischer Einsatz mit einem Vorbereitungskongress in Stralsund, also in Ostdeutschland. Und dann gehen wir in Teams in eine Stadt und machen da eine Woche Jugendevangelisation, Jugendabende, Straßeneinsätze, Sporteinsätze, Gebetseinsätze. Und Freunde, wir erleben, wie Menschen gerettet werden, wie Jugendliche Jesus finden. Und das ist die größte Freude ever. Und wir werden vielleicht nachher einfach die Flyer am Ausgang austeilen oder ihr geht an Stand, den ich nur heute aufgebaut habe oder vielleicht lasse ich ihn auch stehen, draußen im Foyer. Genau, nutzt diese Programme, denn sie werden euer geistliches Leben derart in Schwung bringen, dass ihr erst danach merkt, wie wertvoll es gewesen ist. Aber man muss immer probieren, dich herausfordern lassen. Ja, genau, das Thema heute heißt, ihr könnt es lesen, wenn ihr nicht das Rote lest, sondern das Dunkle, dann kann man es auch lesen, heißt nämlich, klar, ihr habt es schon gehört, ganz genau. Es geht um die Evangelisation, das Thema heute, und darüber darf ich heute sprechen. Wisst ihr, ohne Evangelisation würdest du heute nicht hier sitzen. Ohne Evangelisation gäbe es die Gemeinde Jesu nicht. Ohne Evangelisation wäre die Welt verloren. Warum? Wer ist denn der größte Evangelist der Menschheit? Genau, Jungsche Antwort, zu 99% immer richtig, einfach Jesus sagen, ne? Zumindest in so Veranstaltungen wie hier auf der La Höhe. Also Jesus, Jesus ist der größte Evangelist. Ich möchte mal ganz kurz ein bisschen was zu dem Wort sagen, damit wir da reinfinden in das Thema, und dann gehen wir einen Schritt weiter. Evangelisation, da steht im Jesaja 52, Vers 7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Da geht es um einen Freudenboten, und im Neuen Testament wird dieser Stelle wiederholt, und im Griechischen heißt es Euangelist, davon kommt der Evangelist und die Evangelisation. Es geht nämlich um die gute Botschaft. Da ist einer, der ist unterwegs, die beste Botschaft der Welt zu verkünden, nämlich es gibt Rettung, es gibt Hilfe, es gibt eine Lösung, es gibt eine Antwort. In all den Krisen dieser Zeit, Gott hat die Antwort, er ist die Antwort. Die Antwort, dass wir nicht verloren gehen müssen, sondern gerettet werden auf Zeit und Ewigkeit. So, dahinter steht ein Bild. Jetzt müsst ihr mal kurz eure Vorstellungskraft, eure Imagination nutzen, euer Hirn. Ja, im Alten Testament oder so, in dieser Zeit, da gab es ja viele Kriege. Und dann müssen die ganzen Männer ausziehen als Heer, um gegen ein anderes Heer zu kämpfen. Zurückblieben in der Stadt, naja, die Frauen, die Kinder, die Alten, die Kranken, die Schwachen. Die waren dann noch so in der Stadt und haben noch versucht, die irgendwie zu bewachen, aber da war ja nicht wirklich keine Power da. Ja, die konnten nicht mit Schwertern umgehen und so weiter. Denn die Männer waren alle auf dem Kriegsfeld. So, aber die haben natürlich gebibbert zu Hause und gefragt, wo endet das? Denn eins war ganz klar, wenn unsere Männer verlieren, was ist das, was hat das für eine Konsequenz für die, die dann zurückgeblieben sind? Tod. Mindestens Brandschatzung, Ausbeutung, Vergewaltigung, Zerstörung, Tod. Es war eins ganz klar. Wenn unsere Männer verlieren, sind wir verloren. Ja? So, und deswegen bibberten sie und dann warteten sie, denn sie warteten auf wen? Sie warteten auf einen Läufer. Einer, der die Botschaft bringt, ja, gab es ja noch nicht so WhatsApp und Instagram, wo man kurz posten könnte, okay, ja, Sieg gewonnen, Sieg verloren, whatever. Nein, man war angewiesen auf einen Boten, der gesandt war. Und Gesandt, Sendung heißt Mission, Mission heißt Sendung. Da ist einer gesandt, eine Botschaft zu übermitteln. Und jetzt gab es zwei Läufer. Es gab den Läufer der guten Botschaft des Evangelisten, des Euangelisten. Und es gab den Läufer der schlechten Botschaft, wenn er dann gerade noch so vom Kampffeld entweichen konnte, um zu verkünden, dass es eine Niederlage gab. Und interessanterweise hat man natürlich damals schon clevererweise gesagt, die Botschaft muss auch sichtbar sein. Und deswegen ließ man, wenn ein Krieg verloren war, ließ man einen Boten laufen, der dunkelhäutig war. Aber wenn der Sieg positiv ausging, also wenn sie gesiegt haben, ließen sie einen hellhäutigen laufen. Das waren so richtige Läufer, die, ja, lange Beine und Fitness. Ja, die haben da mehr wie 2 Minuten liegen können. So, und wenn die Frauen und Kinder und Alten, wenn die gesehen haben, da kam ein hellhäutiger Läufer, dann wussten sie, das ist der Evangelist. Das ist der Evangelist, der die übersetzt, die gute Botschaft hat. Eine gute Botschaft. Freunde, und so ist Jesus Christus die gute Botschaft in Person. Sie ist vom Himmel in die Welt gekommen, um uns die beste aller Botschaften zu verkünden. So, jetzt frage ich dich, was hat das mit deinem Leben zu tun? Ich weiß nicht, vielleicht glaubst du schon an Jesus. Wenn nicht, Freunde, es ist das Beste, was du tun kannst. Vertrau dein Leben Jesus an. Bitte ihn um Vergebung deiner Sünde und empfang ewiges Leben. Aber wenn du jetzt mit Jesus schon unterwegs bist, was hat denn die gute Botschaft mit dir zu tun? Was hat das Evangelium mit dir zu tun? Freunde, ich sage euch was. Jesus ist gekommen als die gute Botschaft für uns alle. Und die gute Botschaft haben wir dummerweise ein bisschen ausgetauscht in einen guten Ratschlag. We exchanged the good news into good advice. Denn der gute Ratschlag heißt, streng dich an, dann liebt dich Gott. Lies regelmäßig in der Bibel, was übrigens super ist. Aber erst wenn du es dann tust, dann kannst du gesegnet sein. Und wenn du das tust, dann hast du eine gute Beziehung später, eine gute Ehe und das und das und das. Nein! Freunde, das sind gute Ratschläge, die darauf bauen, was du investieren kannst. Und dann merkst du irgendwann im Leben, Mensch, aber ich habe es in dem Punkt doch nicht geschafft. Und in dem Punkt habe ich es auch nicht geschafft. Und hier bin ich wieder gefallen und hier bin ich schuldig geworden. Wie soll ich das hinkriegen? Ich komme mit meiner Minderwertigkeit nicht klar. Ich vergleiche ständig, ich lästere über andere. Ich kriege das nicht hin, hier besser zu werden. Ich sage euch was, die gute Botschaft ist ganz anders. The good news sagt nämlich, Jesus kann und Jesus will und Jesus wird in deinem Leben die Siege erringen. Er ist the good news für dein Leben. Du kommst mit dir selbst nicht klar? Kein Problem, Jesus kommt mit dir klar. Du musst immer noch lügen? Kein Problem, Jesus ist die Wahrheit. Verbinde dich mit der guten Botschaft in Person, mit Jesus Christus und du wirst sehen, wie das dein Leben verändert. Jesus verändert dein Leben. Er ist die gute Botschaft und darum gibt es eigentlich nur noch eine gute Botschaft für Kinder Gottes. Es gibt immer eine Lösung. Ich sage zu meinem Team, wenn sie kommen und sagen, wir haben ein Problem, dann sage ich, Probleme gibt es nicht. Es gibt nur Chancen. Manche Chancen sind wirklich groß und manche Chancen sind wirklich herausfordernd. Aber am Ende gibt es nur Chancen, weil Jesus hat alle Probleme gelöst. Er hat die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt. Amen. Ihr könnt ja antworten. Krass. Cool. Super. Also damit das klar ist. Und jetzt ist die Frage, wie kommt diese gute Botschaft in Person, nämlich Jesus Christus, zu den Menschen? Es muss laufen. Die gute Botschaft muss laufen. Der Evangelist muss laufen. Er muss laufen, bis er da ankommt, wo die Menschen sind. Eines Tages war ich in Ruanda mit einem Ärzteteam. Wisst ihr, mein Hobby, jeder hat ja so ein paar Hobbys. Ne? Was für ein Hobby habt ihr denn? Was hast das denn du für ein Hobby? Ja, der du gerade so guckst? Nein, du nicht. Tobi, du nicht. Hinten dran. Ja, mach du mal. Karate, ey, das finde ich ja mal cool. Das ist mal was Außergewöhnliches. Was für ein Hobby hast du da hinten? Naja, du mal im Gelben. Nein, genau du. Musik, ja, das ist jetzt schon eher was Gewöhnlicheres und so weiter. Ja, ich würde eher so mit Karate gehen. Also mein Hobby ist Zähne ziehen. Ja. Zähne ziehen. Ich finde, das ist cool. Ja? Hast ein Problem, kommst her, ziehst du raus. Also ich habe mal angefangen, Zähne zu ziehen. Ich bin Hobby-Zahnarzt. Ruckzuck hängt der Kiefer tiefer. Und habe also in meinem Leben schon über 800 Zähne gezogen. Natürlich nicht in Deutschland, sondern mehr so Afrika, Asien, Lateinamerika. Na und dann waren wir da in Ruanda. Und ich habe in Ruanda Zähne gezogen, und zwar im Gefängnis. Weil im Gefängnis, in manchen Ländern in Afrika, gibt es gar keine medizinische Versorgung. Wir waren ein Ärzteteam und ich war da in der Dentalabteilung mit tätig. Und dann habe ich da also den ganzen Tag Zähne gezogen. Jetzt muss man eins wissen, in Ruanda, da gab es vor einigen Jahren, 1994 war das, glaube ich, ein Genozid, das ist ein Völkermord. Etwas ganz Schlimmes, etwas Schreckliches. In 100 Tagen wurden 1 Million Menschen umgebracht. Und zwar die Hutus ermordeten die Tutsis bestialisch. Will da gar nicht weiter drauf eingehen, ist furchtbar. Aber auf jeden Fall, nachdem das Ganze vorbei war, wurden ganz viele dieser Mörder aus dem Genozid eingesperrt. Und zwar nur die, die allerschlimmsten waren. Jetzt waren wir in diesem Gefängnis und es waren in diesem Gefängnis 3300 von diesen Mördern. Also die waren eiskalt, die Typen. Eiskalt. Die haben einfach Menschen abgeschlachtet mit Macheten, die Extremitäten abgehackt und die Menschen langsam verbluten lassen. Und das andere erzähle ich nicht. Das reicht schon. Und dann stand ich in diesem Gefängnis und mit meinem Übersetzer habe ich da Zähne gezogen. Mir war das irgendwie so noch gar nicht so ganz klar, schon so ein bisschen. Und plötzlich kam jemand, so ein Gefängnisdirektor, und meinte, wir sollen doch mal was zu den Gefangenen sagen. Und dann meinte unser Teamarzt, naja, Stefan, du bist unser Theologe, komm, du machst jetzt da eine Message, eine Botschaft. Und ich, das ist was anderes wie Zähne ziehen, ne? Erstmal muss ich das mit Übersetzung machen. Und dann standen wir plötzlich, die ganzen Gefangenen mussten sich im Innenhof versammeln und dann hockten die sich so hin. So, die Afrikaner sitzen dann immer so, ne? Und dann einer neben anderen und voreinander, so passen ganz viele hin. Und waren da 3300 Mörder. Und plötzlich wurde mir das bewusst und ich sollte anfangen zu predigen und ich dachte, meine Güte, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich meine, hallo? Ich, kleiner Pimpf aus Deutschland, vor 3300 Schwerverbrecher, Mörder. Was soll ich sagen? Aber ich wusste, eines verbindet uns. Nämlich, dass wir alle Mörder sind, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle Versager sind, dass wir alle verloren haben vor Gott. Und dann stand ich vor die Masse hin und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, ich hatte so schlottrige Knie, weil alles in mir bebte. Und dann nahm ich mir allen Mut zusammen und gesagt, Herr, jetzt gib Kraft. Und dann habe ich gerufen, I am a murderer! Und dann waren alle ruhig. Keiner sagte mir was. Und dann habe ich erzählt. Natürlich habe ich keinen Menschen physisch umgebracht, aber in Gedanken, sagt Jesus, wenn wir über einen so und so denken, haben wir ihn schon umgebracht. Und dann habe ich die gute Botschaft gesagt, Freunde, wir sind alle gleich, wir sind alle verloren, wir sind alle Sünder. Aber da kam Jesus rein, die gute Botschaft, um uns zu retten. Und dann habe ich am Ende das Evangelium habe ich erzählt und dann habe ich am Ende gesagt, Freunde, wenn du Jesus annehmen willst, Gott ist nur ein Gebet weit von dir entfernt, komm. Und komm nach vorne, ich habe da ein bisschen nicht mitgedacht, weil es war alles ganz eng, ja. Wie sollen die vorkommen? Ich habe gedacht, kommen vielleicht 5 oder 10 Leute nach vorne. Jetzt standen 3000 auf, ungefähr 3000, und wollten Jesus annehmen. Ach du, lieber Schieber, was machen wir da? Die haben das nicht verstanden, dachte ich. Er hat gesagt, okay, nochmal zurück, alle hinknien wieder. Dann habe ich nochmal gepredigt, eine Viertelstunde, habe ich noch das Evangelium erklärt. Habe gesagt, ihr müsst es vom Herzen ernst meinen und so weiter. Also wenn du wirklich ehrlich Jesus annehmen willst, dann steh auf und komm vor. Alle 3000 stehen auf, also 300 ungefähr nicht. 3000 stehen auf, kommen so einen Schritt vor und knien sich nieder. Und dachte, nein, die haben es echt falsch verstanden. Aber ich gesagt, nochmal zurück. Noch ein drittes Mal. Und dann am Ende dieses Tages haben 3000 Menschen ihr Leben Jesus gegeben. Freunde, eins weiß ich. Eines Tages werde ich durch die Pforten des Himmels gehen und ich werde mit 3000 Mördern aus Ruanda feiern eine Ewigkeit. Halleluja. Und deswegen will ich nicht aufgeben, Freunde. Ich will nicht aufgeben, zu reden, diese gute Botschaft, dass da einer gekommen ist von ganz oben und dass er die Rettung gebracht hat für die Verlorenheit dieser Welt, für das Problem der Sünde und dass er selber die gute Botschaft ist, Jesus Christus. Und so habe ich eine, in der Weihnachtswoche kamen zwei Typen, haben bei uns irgendwelche Edelstahlschränke gekauft und dann standen die von oben bis unten schwarz gekleidet vor mir und dann haben sie gefragt, was wir da so machen. Ja, wir haben so eine Bibelschule und dann sagte, oh, er hat auch so eine Lebensgemeinschaft, aber eine anarchistische Lebensgemeinschaft. Und der andere, ich habe so ein Hardrock-Café in Karlsruhe, so mit Heavy Metal und so. Und so, ja, ihr seid genau die Richtigen. Cool, dass ihr da seid. Am Ende habe ich gesagt, wisst ihr was? Bei uns ist ganz normal, wir beten immer für Menschen und segnen die. Darf ich für euch beten? Da hat der eine wie aus der Pistole geschossen gesagt, ja. Und ich dachte, okay. Dann haben wir mit zwei Schülern zusammen für die gebetet. Am Ende, der eine hat fast geheult. Am Ende sagte der eine, wie hießen Christian und Boris, der Boris gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas habe ich noch nie erlebt. My goodness, ich muss wiederkommen. Was? Das macht was mit mir. Ich so, ja. Die gute Botschaft macht was mit uns. Gott macht was mit uns. Freunde, egal wo du bist, ob in Ruanda im Gefängnis oder zu Hause bei irgendwelchen anarchistischen Typen, die da in den Hof reingelaufen kommen. Der Mensch braucht Jesus. Ohne ihn sind sie verloren. So, und jetzt wollen wir uns einen Text anschauen. Und vielleicht, ihr habt ja Bibel dabei, ne? Ihr seid ja auf der Höhe, deswegen habt ihr eine Bibel dabei. Wenn nicht, dann setzt euch einfach neben einen Christen, der hat schon eine. Okay, mein Scherz. Wir schauen uns heute einen Text an, das ist Weltliteratur. Habt noch, ne? Okay. Wir schauen uns heute einen Text an, das ist Weltliteratur. Es gibt, ich würde so sagen, so zwei, drei Texte der Bibel, das ist Weltliteratur. Egal, ob du an Jesus glaubst, ob du die Bibel kennst oder nicht, jeder Mensch muss eigentlich diese zwei, drei Texte kennen. Was würdet ihr sagen, was ist Weltliteratur der Bibel? Psalm 23, Bergpredigt durchaus und? Die Menschen können sich immer besser merken, was so eine Geschichte oder so ist, ja, oder irgendwie mit Bildern, aber ja. Und vielleicht noch 10 Gebote, ja, und? Vater unser, dachte ich aus. Genesis. Also, wisst ihr was? Ich hatte letzte Woche eine Jugendfreizeit. Wird das aufgenommen? Hoffentlich nicht. Ich hatte eine Jugendfreizeit und dann habe ich gesprochen von, ja, und. Und dann war ja das mit Sodom und Gomorra, kennt ihr ja, und dann sagte eine, was ist Sodom und Gomorra? Dann ich sag, okay, aber das war da mit Abraham. Wer ist Abraham? Dann ich sag, okay, aber es war eine christliche Freizeit. Macht nichts, aber hier auf der Lahö, ihr wisst ein bisschen Bescheid. Ne? Wenn nicht, Bibel lesen hilft weiter. Ist ja gut, wir sind ja alle im Prozess, darf alles gelernt werden. Also eine Stelle fehlt noch. Ganz wichtig, eine Stelle, die ist wirklich bekannt, eine Story, die kennen wirklich die meisten irgendwo doch. Ein Gleichnis? Ja, danke, Tamaris, der verlorene Sohn. Und das steht im, wisst ihr das auch zufällig weiß? Lukas Kapitel, fast, noch fünf dazu. Noch fünf dazu, kannst du rechnen? Ja, genau. 15, sehr gut. Lukas 15. So, dann schlag dir mal Lukas 15 auf. Lukas Kapitel 15. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier heute mega ins Detail gehen. Ich möchte euch eigentlich nur eine Sache heute mitgeben. Die ist mir heute wichtig. Man kann so unendlich viel darüber sagen. Eine Sache ist wichtig. Übrigens die Tafel, die brauche ich heute Nachmittag nochmal. Deswegen steht die da. Die wird jetzt erstmal nicht wirklich verwendet. Aber eine Sache möchte ich hier sagen. Wir fangen aber mal ganz am Anfang an. Das Kapitel 15 beinhaltet nicht nur den verlorenen Sohn, sondern gibt es auch zwei andere Verlorene. Nämlich das verlorene Schaf und der verlorene... Ah, so langsam wacht ihr auf, ne? Die können, ne? Sehr gut. Das verlorene Schaf, der verlorene Groschen, der verlorene Sohn. Es geht dreimal um was Verlorenes. was wieder gefunden werden soll. Ganz kurz, erster Vers. Es pflegten sich ihm aber, also Jesus, es pflegten sich Jesus aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Also, die Zöllner und Sünder, das waren quasi, die Zöllner waren so die Blutekel des Volkes, die haben so alle ein bisschen ausgesaugt, weil sie mit den Römern kooperiert haben und die Steuern eingetrieben, aber halt immer schön noch fett draufgelegt haben, sodass sie einen zusätzlichen Gewinn hatten. Also die haben wirklich das Volk ausgebeutet, haben betrogen und betrogen. Ne? Das war nicht, stand ihnen nicht zu, aber sie haben es trotzdem gemacht, haben einfach allen Geld abgeknüpft, was sie nicht hätte machen dürfen. Und gelogen und gestohlen und was auch immer. Und die Sünder. Manchmal wird im Neuen Testament auch noch Huren genannt. Also diese Zöllner, Sünder, Huren, die stehen für all diese Personengruppen, die wissen, dass sie versagt haben. Die wissen, dass sie Mist gebaut haben. Die wirklich so richtig offensichtlich auch in der Gesellschaft wirklich unten durch sind. Und genau zu denen geht Jesus. Der liebt es, bei diesen Typen zu sein. Der liebt es, bei diesen Anarchisten zu sein, die schwarz gekleidet sind. Der liebt es, bei diesen Gefangenen zu sein, die gemordet haben, bestialisch. Der liebt es, genau bei denen zu sein, die so richtig versagt haben. That's good news, huh? Wenn du richtig versagt hast, Jesus liebt es, bei dir zu sein. Jesus begegnet dir. Und vielleicht fallen dir Dinge ein in diesem Moment, wo du wirklich versagt hast, wo du richtig Mist gebaut hast, wo du gelogen hast, deine eigenen Eltern angelogen hast oder sie bestohlen hast, Geld aus dem Geldbeutel, wo du mit irgendjemandem ins Bett gegangen bist und Dinge passiert sind und Internetpornografie und du kommst nicht klar und weißt du was? Wenn du denkst, Gott verachtet dich und verklagt dich, nee. Er kommt ganz bewusst zu dir. Er liebt es, bei denen zu sein, die eins kapiert haben. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin nicht gut genug. Weil er ist die Antwort darauf. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren auch in der Nähe, murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Und mit ihnen zu essen war damals ein Symbol für, ich mache mich eins mit ihnen. Das ging gar nicht für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das sind so die Theologen der damaligen Zeit, die selbstgerechten, die gedacht haben, naja, ich befolge alle Gebote und ich krieg das hin, dass Gott mir auf die Schulter klopft und sagt, du bist super, dich mag ich. Dabei haben sie überhaupt nicht kapiert, dass sie genauso Sünder sind wie alle anderen. So stehen diese zwei Gruppen immer einander gegenüber. Und jetzt kommt Jesus, ja, er sieht da die Schriftgelehrten und Pharisäer, die murrten und ärgerten sich. Und dann fängt Jesus an, jetzt mal die Sache zu klären, um was geht's hier eigentlich? Warum bin ich eigentlich hier, sagt Jesus. Warum bin ich hier auf dieser Welt? Warum bin ich hierher gekommen? Ich muss jetzt mal was klären für alle, für die Zöllner und Sünder und Huren und für die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Theologen, die meinen alles selber gut und besser hinzukriegen. Ich kläre mal, um was es geht. Es geht nämlich eigentlich nur um eine Sache. Es geht nur um eine Sache in der ganzen Bibel. Es geht nur um eine Sache. Und es ist die zu retten und zu finden, die verloren sind. That's it. Und Freunde, ich sage immer wieder, es gibt nur eine Bestimmung für Kinder Gottes und es gibt nur einen Auftrag. Was ist unser Auftrag? Habe ich schon fast gesagt. Unser Auftrag ist Evangelisation, ist Mission, ist Rettung, Menschen zu Jesus zu führen. Und unsere Bestimmung ist, wisst ihr auch, was unsere Bestimmung ist? Gott anzubeten, ganz genau. Anbetung ist ein bisschen mehr noch. Gott anzubeten und zwar in Ewigkeit, das werden wir in Ewigkeit tun, vor dem Thron Gottes. So, die zwei Dinge sind grundlegend. Der Auftrag und die Bestimmung. So, und jetzt schauen wir mal rein und jetzt machen wir das wie folgt. Wir machen das einfach mal so, dreht euch mal zu einem Nebensitzer oder zu zweit, zu dritt und lest doch kurz mal vielleicht eins von diesen dreien Gleichnissen. Also, die einen, wählt euch einfach eins raus Entweder das verlorene Schaf oder der verlorene Groschen oder der verlorene Sohn. Und lest mal und dann sprecht mal kurz darüber, ganz kurz, muss schnell gehen, ganz kurz. Was haben die Gleichnisse gemeinsam? Meinen sie das Gleiche? Und was fällt dir auf? Okay, lest mal und sprecht mal ganz kurz drüber. Ich gebe euch 3,5 Minuten. Ich denke, ihr habt ganz schnell gelesen. Jetzt machen wir noch ganz schnell. Wer hat das verlorene Schaf gelesen? Okay, einer von euch kurz vor und kurz erzählen, was passiert in dieser Geschichte. Ja? Ja, du hast gerade aufstehen. Nee, du drehst dich gerade um. Du hast, wolltest dich gerade. Kannst gleich kommen, ja? Ja? Oder du hast doch das Schaf, oder? Ja, also komm mal her. Ja? Egal, komm einfach, renn, lauf. Yes. Ganz kurz erzählen, was steht da drin?
Der Hirte hat ein Schaf verloren und lässt die 99 zurück, um das verlorene Schaf zu suchen.
Also er hat 100 Schafe gehabt?
Ja, genau. 99 zurückgelassen, eins gesucht, dann hat er es gefunden und hat dann gefeiert, als er es gefunden hat.
Und was hat er gemacht, als er es gefunden hatte?
Er hat sich gefreut und gefeiert. Und seinen Freunden und Nachbarn erzählt. Mit dem Schaf? Er hat es auf seine Schultern getragen.
Aha. Danke, dass Sie wieder setzen. Wer hat den verlorenen Groschen? Wer hat den verlorenen Groschen? Okay, du, genau. Du, ja, genau. Lange Arme, groß, kräftig, hübsch, dynamisch. Dynamisch noch ein bisschen dynamischer? Kannst du ein bisschen dümmer? Ja, genau. Ja, ihr braucht nicht langsam laufen, dürft auch schneller. Wie heißt du?
Jendrik, ja.
Okay, dann schieß los.
Ja, es geht von einer Frau, die hatte 10 Drachmen und die hat eine verloren und hat sich das ganze Haus durchsucht und hat sie eine dann gefunden und dann hat sie alle ihre Freunde oder eingeladen und mit ihnen gefeiert ist.
Und was hat die noch gemacht, als sie gesucht hat?
Das ganze Haus durchsucht.
Und was noch? Was hat dir geholfen zum Suchen?
Gott.
In der Geschichte?
Ah, die Lampe, die hat die Lampe angeschaltet, ja.
Angeschaltet mit Strom, ne? So, so. Tickt. Okay, danke. Yes. Die Lampe angeschaltet. Ja, also damals waren die Häuser, es war so ein Einraumhaus und die hatten keine Fenster, ja. Also musste man den Lichtschalter betätigen. Nein, natürlich nicht. Das war halt so eine Öllampe, genau, angezündet. Danke. Und jetzt noch den verlorenen Sohn, das dritte oder der. Wer hat das? Oh, hat niemand gelesen? Ja, komm, schnell, Gas geben. Bisschen laufen, ran. Run, Forrest, run! Yes, Applaus für?
Samuel, oder?
Ja.
Okay, erzähl mal ganz kurz.
Da ist ein verlorener Sohn. Er hat viel Geld gehabt und hat ihm ein Restaurant ausgegeben. So viel. Wurde auch dann irgendwann rausgeschmissen und dann gab es eine Hungersnot und kam ein reicher Mann, der musste die Schweine hüten und Essen geben. Und er hat nichts gehabt.
Er ist wieder heimgegangen, oder?
Ja.
Und was passierte da?
Da gab es ein Fest.
Genau.
Jawohl, danke. Applaus. Okay, Freunde, Gas geben. Was haben diese drei Gleichnisse gemeinsam? Am Ende war ein Fest. Und wo war denn das Fest? Interessanterweise auch im Himmel. Im Himmel, ganz wichtig. Da wird gefeiert. Warum? Weil, ja, das, weil einer gefunden worden ist, der verloren war, ein Sünder, Gott gefunden hat. Freunde, in Ewigkeit wird gefeiert. Jede einzelne Seele, die gerettet wird, ist Grund, in Ewigkeit zu feiern. Freunde, ich habe mal Jesus gefragt, was ist Erfolg im Sinne des Himmels? Ja, wer will erfolgreich sein? Hände hoch. Aber doch ein paar. Ja, wer will erfolgreich sein im Sinne des Himmels? Ja, noch besser, genau. Ich habe mal gefragt, was ist eigentlich Erfolg im Sinne des Himmels? Hat Jesus gesagt, Erfolg ist, wenn das Resultat deines Lebens in Ewigkeit gefeiert wird. Muss ich erst drüber nachdenken? Oh, das ist gut. Hätte von mir sein können. War es aber nicht. Also, Erfolg ist, wenn das Resultat deines Lebens in Ewigkeit gefeiert wird. Sind Menschen im Himmel, weil du die gute Botschaft weitergegeben hast. Okay, was haben die Gleichnisse noch gemeinsam? Bei allen drei wurde gesucht und sogar gefunden, ja. Es wurde verkündigt, dass da Rettung passiert ist. Ja, sehr gut. Okay, Frage. Sagen die drei Gleichnisse alle das Gleiche? Aha, also die Art und Weise, wie etwas gefunden und gerettet wird, war ein bisschen unterschiedlich. Bei dem Hirten und der Frau wurde gesucht und gefunden. Und bei dem verlorenen Sohn hat der Sohn selber eine Entscheidung getroffen, zurückzukehren. Freunde, ich möchte euch ganz kurz mit hineinnehmen. Diese drei Gleichnisse, Jesus sagt nie drei Gleichnisse, einfach nur um genau das Gleiche zu sagen. Obwohl es um das gleiche Thema geht, es geht um gerettet, was verloren ist. Aber hier sagt Jesus noch viel mehr. Nämlich zuallererst, wer sucht denn hier im ersten Gleichnis? Der Hirte. Im zweiten Gleichnis? Die Frau. Im dritten Gleichnis? So, dreimal dürft ihr raten, wer ist das? Freunde, hier ist nichts anderes als die Trinität dargestellt. Wer ist der Hirte in der Bibel? Jesus ist der Hirte. Jesus ist auf die Erde gekommen. Übrigens heißt es deswegen in diesem Text, wer genau gelesen hat, heißt gar nicht Hirte, sondern heißt es, was heißt da, was steht da? Ein Mensch. Natürlich war der Hirte, weil der hatte 100 Schafe. Aber es heißt hier ein Mensch. Warum heißt es hier ein Mensch? Weil Jesus der Teil der Trinität war, der Mensch geworden ist. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Weihnachten haben wir gerade gehabt, ne? Jesus ist auf die Welt gekommen, um das verlorene Schaf zu suchen und zu retten. Und auf die Schultern zu nehmen. Was hat Jesus alles auf die Schulter genommen? Er hat mich mit meiner Sünde, mit meiner Schuld, mit meiner Verletzung, mit meinen Belastungen auf die Schulter genommen. Er hat mein ganzes Leben auf seine Schultern genommen und es mit ans Kreuz getragen. Wie wunderbar ist das? Da ist Jesus, der auf der Suche ist, zu retten. Zweites Gleichnis. Wer sucht? Eine Frau. Na, was soll denn das jetzt? Ne, schwierig, ne? So, also, nein, ich meine jetzt, nicht wegen Frauen. Nein, ich meine nur zuzuordnen. Aber Freunde, ich gebe euch einen kleinen Tipp. Weißt du auch warum? Jetzt versuchen wir da irgendwie zu biegen. Na, ganz ist nicht so schwer, ja, weißt du es? Oh. Frauen können gut schwätzen. Ich weiß nicht, was das mit dem zu tun hat, aber anyway. Also, im Hebräischen ist der Heilige Geist ein Femininum. Also ist eine feminine Form in der, Grammatik. Genau, versteht ihr? Der Heilige Geist wird, wenn man das im Urtext liest, immer als feminin dargestellt. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, aber das ist so und das ist auch richtig so. So, hier ist der Heilige Geist. Was macht denn die Frau? Wir haben es gehabt. Sie zündet, sie macht nicht den Lichtschalter, sondern sie, ja? Na, das war später, ja, aber in diesem Gleichnis, sie zündet ein Licht an, da heißt es hier, sie zündet das Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß. Freunde, der Heilige Geist leitet uns in aller Wahrheit. Das Licht bringt Wahrheit, bringt Helligkeit, bringt in unser Dunkel hinein ein Licht und lässt uns erkennen. Der Heilige Geist ist dafür zuständig, dass wir etwas erkennen. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir eine Predigt hören, wenn wir in der Evangelisation sind, dass wir erkennen. Und da kommt Erkenntnis und da kommt Wahrheit hinein. Und diese Wahrheit bringt es mit sich, dass am Ende das Verlorene gefunden wird. Und last but not least, ich muss ein bisschen Gas geben, haben wir den verlorenen Sohn. Wer ist hier derjenige, der sehnsüchtig, vielleicht nicht so äußerlich, aber innerlich jeden Tag Ausschau hält und damit auch sucht, aber eben so sucht, ja? Wer sucht hier? Der Vater. Vater, Sohn und Heiliger Geist, Freunde, Evangelisation hat Gott zur Chefsache gemacht. Und wenn jemand wirklich evangelistisch aktiv ist, ist es der dreieinige Gott, der in allen Wegen und Mitteln und Möglichkeiten und jeder der Dreieinigkeit auf seine Weise. Jesus wurde Mensch und hat uns erreicht. Der Heilige Geist bringt Wahrheit und Klarheit und Erkenntnis. Und der Vater zieht uns mit seiner Liebe. Da hat man ein alter katholischer Priester in einer Kapelle in Frankreich, als ich mit dem Fahrrädle vorbeigefahren bin, hat er mich angehalten und gesagt, ich muss reinkommen. Ja, so mit Bart und alt. Aber war ganz hellwach und fit und hat gesagt, ich muss dir eine ganz wichtige Geschichte erzählen. Ich dachte, okay. Dann bin ich hin. Und dann fing er an, die Geschichte vom verlorenen Sohn zu erzählen. Da dachte ich, ah ja, okay, kenne ich ja. Und dann kam er plötzlich zu einem Punkt und dann dachte ich, das habe ich anders gelernt. Dann sagt er, und dann ging der Sohn weg vom Vater, nachdem er gesagt hat, gib mir mein Erbteil. Was so viel bedeutet wie, ich wünsche dir den Tod, denn Erbe geerbt wird erst, wenn der Vater gestorben ist. Ne? Also der Sohn wünschte Gott den Tod oder dem Vater den Tod. Und gib mir ist die Gefräßigkeit unserer Zeit. Wir wollen und immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann sagte dieser alte Priester und dann ging der Sohn weg. Aber weißt du was, da war ein Implantat im Herz des Sohnes. Hä? Ich glaube, ich muss meine Bibel nochmal lesen. Und dann sagt er, und da war auch ein Implantat im Herzen des Vaters.
Okay, noch nie gehört.
Und dann sagt er, das Implantat war ein Magnet. Und dann erzählte er weiter und dann sagte er, und eines Tages, als der Sohn am Saudruck war und erkannt hat, er hat alles verloren, er hat alles verspielt, ist alles vorbei. Am Anfang so glorreiches Leben vor sich gehabt und dann war alles verspielt. Und Freunde, wart mal, in 20, 30 Jahren bist du vielleicht an dem Punkt, wo du endlich aufwachst und merkst, ich habe alles verspielt, Mist gebaut. Kenne ich in meinem Leben. Da sitze ich am Saudruck meines Lebens und denke, Scheibenkleister, ich habe alles verspielt. Und plötzlich, inmitten dieser Hungersnot, der äußeren und inneren Hungersnot, fängt dieses Magnet an zu wirken. Und da zieht sich etwas. Und irgendwo spürt der Mensch, wenn wir heute Mittag rausgehen auf die Straße, ihr werdet Menschen treffen, da wirkt dieses Magnet gerade. Sie spüren, eigentlich brauche ich diesen Vater im Himmel. Ich brauche diese Liebe Gottes, weil ich keine Liebe habe in meiner Familie nicht. Meine Ehe ist kaputt, bin nur abgelehnt. In der Schule werde ich gemobbt, keine Anerkennung. Und der Mensch spürt, irgendwo zieht es mich hin, vielleicht noch ganz schwach. Und Freunde, deswegen ist Buße so wichtig. Buße heißt umkehren, ganz bewusst. Denn weißt du, wenn ein Magnet gegensätzlich ist, wie wirkt es? Abstoßend. Wenn du dich aber umdrehst, ist anziehend. Und das ist die Wirkung. Du kannst heute Nachmittag Menschen erleben, werden völlig ablehnend sein. Warum? Weil das Magnet noch verkehrt rum ist. Sie wird abstoßend sein. Aber in dem Moment, wo ein Mensch umkehrt, wird es anziehend sein. Und das kann in einem Gespräch passieren. Das ist faszinierend. Und so ist dieser Vater, der sagt, der sucht und der abwartet und der dich mit Liebe empfängt. Die Trinität hat die Evangelisation zur Chefsache gemacht. Und nur deswegen leben wir noch in dieser Welt. Sonst hätte Gott längst schon einen Schlussstrich machen können in dieser Zeit. Da ist alles vorbei gewesen. Wenn er gleich jetzt in die Kleingruppen geht, dann könnt ihr darüber nachdenken und nachsprechen. Was bedeutet das für mich? Wenn es eigentlich Gottes Job ist, was ist dann deine Sache da drin? Ganz einfach. Wenn Rettung verlorener Seelen Gott zur Chefsache erklärt hat, ist die Frage, willst du Gott erfahren? Willst du nah an Gott dran sein? Willst du mit Jesus unterwegs sein? Das ist die Frage. Und die Frage auch, warum? Vielleicht manche wollen Gott nur, damit er meine Wünsche erfüllt. Meine egoistischen Wünsche. Aber willst du die Macht und Herrlichkeit Gottes erfahren? Willst du in dieser Liebesgemeinschaft mit Gott sein? Willst du das? Jetzt seid ihr ruhig, ne? Vielleicht auch sehr persönlich. Aber ich will! Ich weiß, was ich will. Ich will ganz mit Jesus. Weil ich wenig was gelernt habe in meinem Leben, dass alles andere ein Unsinn ist. Und halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ganz oder gar nicht. Aber wenn ich mit Jesus will, weißt du was? Wo finde ich Jesus? Er ist gerade dabei, seinen Job zu erfüllen. Rettung verlorener Seelen. Er ist gerade dabei, zu suchen, was verloren ist. Er ist gerade dabei, Ausschau zu halten, wo einer zurückkommt, um ihn zu empfangen mit Liebe, Wertschätzung und Gnade. Gott ist gerade dabei. Willst du Gott erfahren, musst du sein, wo er ist, auf der Suche nach den Verlorenen. Und ich habe es nie anders erlebt, als unser Christsein wirklich aufblüht, wenn wir anfangen, missionarisch zu werden und evangelistisch. Und darum lade ich euch ein zu so einem On Fire. Nicht, damit wir viele Teilnehmer haben, sondern damit dein Glaubensleben so richtig in Fahrt kommt. Dein Glaubensleben auferbaut wird, weil da bist du genau, wo Gott in Aktion ist. Da habe ich nirgends anders, habe ich mehr Wunder erlebt, als wenn ich mit Jesus on Tour war, Verlorene zu suchen. Aber es nimmt uns auch den Druck. Es nimmt uns den Druck und Freunde, das ist doch wunderbar. Heute Mittag, vielleicht haben manche von euch ein bisschen Schiss. Oh, ich muss auf die Straße und da muss ich mit jemand reden. Also müssen tust du gar nichts. Ja? Müssen tust du gar nichts. Warum? Weil es Gottes Job ist. Wir dürfen einfach mitlaufen, mitgehen. Wir dürfen ihm nachfolgen und sehen, was für ein Wunder er tut. Wir dürfen uns gebrauchen lassen. Du musst nicht, aber wie wunderbar ist es, wenn Gott dich gebraucht als Werkzeug in seiner Hand. Wenn dein Leben plötzlich einen Unterschied macht für die Ewigkeit. Wenn du eines Tages durch die Pforten des Himmels gehst und plötzlich triffst du da den Kurt und die Kunigunde, die du angequatscht hast in Karlsruhe auf der Straße und der du eine Bibel geschenkt hast. Und ohne zu wissen, was dann passierte, hat die Kunigunde die Bibel gelesen. Und zwar nicht, als er heimkam, sondern 12,5 Jahre später, als sie in der Krise war und plötzlich ihre Wohnung ausräumen musste und die Bibel wieder fand und sie angefangen hat zu lesen. Freunde, diese Stories gibt's zuhauf. Warum? God is at work. God is at work. Er hat nämlich das Ganze im Blick, die ganzen 50, 60, 70 Jahre eines Menschen. Aber er will dich heute gebrauchen, vielleicht einem Menschen eine Bibel zu schenken. Vielleicht für einen Menschen zu beten. Vielleicht für so einen anarchistischen, schwarz gekleideten Boris zu beten. Alter, wie cool wird das, wenn wir dann durch die Pforten des Himmels gehen und die Kunigunde kommt zu dir und sagt, hey, wie heißt du? Hey, Daniel! Und dann fällt die dir um den Hals und sagt, danke, dass du damals für mich gebetet hast. Ist es nicht geil? Genial? Ich schließe mit einem letzten Erlebnis. Ich war in Madagaskar, wieder im Gefängnis, wieder Zähne ziehen, weil ihr wisst ja schon, Hobby und so. Und da erlebte ich, was hier steht. Wollt ihr nicht mehr hören? Genau, Schluss machen. Okay, dann zuhören. Ich war in Madagaskar. Wir waren im Gefängnis, zum Landgefängnis, aber es war voll und es war echt krass. Wisst ihr, die Verhältnisse in Afrika sind manchmal katastrophal. Auf einen Quadratmeter kamen in diesem Gefängnis 4 Gefangene. Weißt du, was ein Quadratmeter ist? Das ist ein Quadratmeter auf einen Quadratmeter, also ein Meter auf einen Meter. Da, so. Das ist schon mehr wie ein Quadratmeter. Quadratmeter ist so viel. 4 Gefangene. Ich habe das einmal gesehen, wie die Nacht verbringen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich 4 auf einem Quadratmeter. In diesem Gefängnis war es doppelt schlimm, weil man hat dieses Gefängnis. In Madagaskar werden viele Schiffe verschrottet und dann werden die Stahlplatten der Schiffe auseinandergeschweißt. Und dann hatte man die Stahlplatten verwendet, um dieses Gefängnis zu bauen und einfach Stahlplatten aneinander geschweißt. Weil es war billiges Material, es hat nichts gekostet. Ganz kleine Fenster und Gitter. In Madagaskar gibt es Wüste, das heißt Wüstensonne. Weißt du, was ein Stahlblock in einer Wüstensonne, was es ist? Ist ein Backofen. Ist ein Backofen. Alter, da drin glühst du. Und dann 4 Männer auf einem Quadratmeter. Tagsüber waren sie im Innenhof, da konnten wir dann auch untersuchen und behandeln und Zähne ziehen. Und dann passierte etwas Unfassbares. Ich habe natürlich auch gepredigt und wir haben gebetet für die Leute und alles. Aber dann passiert etwas Unfassbares. Wir packten gerade zusammen im Innenhof, die Wärter pfiffen, die Gefangenen stellten sich hintereinander auf, in 3 Reihen, jeweils vor einem Eingang, rechte Hand auf die Schulter des Vordermanns. So standen sie da. Dann ging die Eisentür auf. Dann marschierten sie im Gleichmarsch hinein in diesen Backofen. Und dann wurde diese Stahltür zugedroschen. Und ich höre immer noch, wie diese Stahltür durch den Innenhof hallt. Und wir sahen das und die Art, wie das passierte, so militärisch. Und dieses Wissen, dass die jetzt in diesem Backofen zu viert auf einem Quadratmeter sind, hat uns tief bewegt. Und wir dachten, Gott, warum? Warum dieses Leid? Warum diese Not? Und dann war es still. Eben noch redeten und quatschten diese Gefangenen auf dem Gefängnisinnenhof, viele Hunderte von Gefangenen. Und dann Stille. Kein Ton. Wir hörten auf zu packen, weil es uns so gepackt hat. Und plötzlich fing einer an zu singen. Und nur weil dieses Wort in allen Sprachen gleich klingt, weiß ich, dass sie Gott gelobt haben, denn sie sangen Halleluja. Und ich höre es immer noch in meinem Ohr. Und plötzlich sang der gesamte Gefängnisblock dieses Anbetungslied. Und plötzlich verwandelte sich dieser Backofen in einen Resonanzkörper. Und plötzlich glühte der Himmel mit einem Abendrot, wie ich es noch nie in meinem Leben gesehen habe. Knallrot. Und der ganze Raum war erfüllt mit der Gegenwart Gottes. Freunde, sowas habe ich in Deutschland nie erlebt. Aber Gott war da. Und der Himmel glühte vor Liebe für diese Männer. Und diese Männer priesen und lobten Gott. Und es war eine Herrlichkeit, dass jeder, ohne dass wir miteinander kommunizierten, die Ärzte und die Krankenschwestern und der Teamleiter, alle, wir, uns liefen die Tränen runter. Weil wir dachten, das ist unfassbar. Gott ist da. Er hat diese Menschen nicht vergessen. Haben wir die Menschen vergessen? Jesus nicht. Kannst du weinen über die Verlorenen dieser Welt? Ganz ehrlich, kannst du weinen über die Verlorenen aus deiner Klasse? Ist dir klar, dass deine Schulklasse verloren ist, wenn sie Jesus nicht haben? Lässt es uns so kalt? Gott lässt es nicht kalt. Es ist seine Sache. Wenn du mit ihm mit willst, dann lass dich drauf ein. Geh mit Jesus. Und du wirst ihn erleben, wie Menschen gerettet werden auf Zeit und Ewigkeit. Das ist der einzige Auftrag, den wir haben in dieser Welt. Gute Gruppenzeit. Amen.